So, heute machen wir diese Expeditionen sind ein bisschen lückenhaft, man muss sich ja manchmal erholen, aber wir haben ja Adventszeit und es muss doch auch ein bisschen zu der Zeit auch passen, das, worüber wir uns am Sonntag Gedanken machen. Und wir wollen heute ein bisschen was anderes anpacken. Nicht die Expeditionen, sondern wir beschäftigen uns mit anderen Persönlichkeiten, mit einer Persönlichkeit vor allem. Ich habe erstmal ein Bild mitgebracht und ich denke, die meisten von euch, die werden diese Person kennen. Den sieht man ja immer wieder auf T-Shirts und Aufdrucken und an Wänden angesprüht und so weiter. Wer ist das? Wer kennt den? Kommandante Che Guevara, genau. Der war Begleiter von Fidel Castro. Der ist ja vor kurzem gestorben. Revolutionsführer in Kuba, hat die sozialistische Revolution auf Kuba vorangeführt. Und Che Guevara ist zu einer Ikone der Popkultur geworden. Er hatte diesen sozialistischen Kampf durchgeführt, das war so 50er, 60er Jahre, wo es darum ging, die Idee einer besseren, aus ihrer Sicht, besseren Welt umzusetzen. Und er unterstützte eben Kommandante oder El Presidente Fidel Castro, seinen Anführer. Und er folgte ihm und er bereitete für diesen Fidel Castro in Kuba auch den Weg mit seinen Soldaten. Und über diese Glorifizierung, die manchmal so mit Che Guevara verbunden ist, wird vergessen, dass er ein brutaler Mörder gewesen ist. Einer, der gefoltert hat, der Menschenrechte verletzt hat, der sich um Menschenleben nicht geschert hat. Das wird manchmal vergessen, wenn man ihn so überhöht und glorifiziert und auf T-Shirts druckt. Man druckt einen ab, der brutal vorgegangen ist, um seine Ziele durchzusetzen, seine Vorstellung von einer besseren Welt. Aber mir soll es heute nicht um Che Guevara gehen. Ich möchte ihn nur als einen Anstoß nehmen, damit wir uns über eine andere Person Gedanken machen. Einen anderen Vorkämpfer möchte ich euch vorstellen. Funktioniert nicht? Nächste Folie. Kennt ihr Juan Bautista? Das ist ein bisschen weniger bekannt, oder? Juan Bautista. Wer kennt Juan Bautista? Irgendwie keiner so richtig, ne? Also, ist auch ein Wegbereiter gewesen, auch ein Vorkämpfer gewesen. Er hat auch an eine bessere Zukunft geglaubt. Und er hat auch vielen Menschen ihr Leben genommen. Aber anders, ganz anders als Che Guevara. Er hat den Menschen ihr Leben genommen, nicht indem er sie getötet hat, sondern er hat den Menschen ihr Leben genommen, indem er ihr altes Leben nahm und ihnen einen Weg für ein neues, für ein anderes Leben aufgezeigt hat. Er hat ihnen den Weg zu einem besseren Leben aufgezeigt, wenn sie ihr altes Leben im Wasser hinter sich ließen. Und die Geschichte von Juan Bautista finden wir in einem uns sehr bekannten Buch. Adventszeit ist ja Warte- und Vorbereitungszeit. Wir warten auf das Kommen von Jesus. Er ist gekommen und er wird noch einmal kommen. Und die Adventszeit packt beides zusammen. Wir erinnern uns daran, dass Jesus auf die Welt kam und wir bereiten uns darauf vor, dass er noch einmal kommen wird. Und bevor Jesus Mensch geworden ist, bevor er das erste Mal auf diese Welt gekommen ist, gab es Menschen, die die Menschheit auf Jesus vorbereitet haben. Und einer dieser Menschen, die auf Jesus vorbereitet haben, ist Juan Bautista. Auch bekannt als Johannes der Täufer. Juan Bautista ist ein spanischer Name. Juan Bautista oder Johannes der Täufer ist eine faszinierende Person. Ich finde ihn einfach voll interessant. Und ich habe immer wieder auch gerne über ihn gepredigt, weil man so viel aus seinem Leben auch herausziehen kann. Und ich möchte heute an diesem zweiten Adventssonntag 3 Lektionen aus seinem Leben herausarbeiten, die für uns heute hier von Bedeutung sind. Die erste Lektion, die wir nehmen können, ist: Lebe konsequent in der Nachfolge. Lebe konsequent in der Nachfolge. Das hat Johannes der Täufer getan. Er ist unter sehr interessanten Umständen überhaupt auf die Welt gekommen. Bei einem Ehepaar, das die Hoffnung aufgegeben hat, Kinder zu bekommen. Bei einem Vater, der im Tempel als Priester gedient hat, dort einem Engel begegnet ist, nicht geglaubt hat, was der Engel ihm versprochen hat, nämlich, dass sie einen Sohn bekommen werden, dafür stumm geworden ist, bis der Sohn auf die Welt gekommen ist und erst dann wieder reden konnte. Und wo vorausgesagt wurde, dass dieser Johannes der Täufer eben ein anderes Leben führen wird. Als ein Leben als Vorbereiter, als Wegbereiter für den großen Gott, der kommen wird. Und Zeit seines Lebens war dieser Johannes ein komischer Kauz. Er hat sich in Kamelhaaren gekleidet, er lebte in der Wüste, das Leben eines Einzelgängers, er aß Heuschrecken und Honig. Sehr gesund, habe ich gehört, aber nicht gerade meine Mahlzeit, würde ich sagen. Und er würde auf heute, wenn er in unserer Zeit leben würde, würde Aufsehen erregen. Ich glaube, wir würden ihm, wenn wir ihm auf der Straße begegnen würden, hier in Augustfehn, ich glaube, wir würden ihm aus dem Weg gehen. Wir würden sagen, da ist schon wieder dieser Spinner. Und ich stelle mir vor, wenn so ein Johannes der Täufer zu uns in die Gemeinde kommen würde, wie wir darauf reagieren würden. Er wäre heute vielleicht nicht mit Kamelhaaren unterwegs, keine Ahnung, was es wäre, zerrissene Jeans, wobei das auch schon nicht mal mehr Zeichen von Außergewöhnlichen ist. Keine Ahnung, was das bedeuten würde, wie das heute aussehen würde, aber er würde Aufsehen erregen mit seiner Art. Und ich weiß nicht, wie wir ihn aufnehmen würden. Als ich studiert habe in Gießen, ich weiß nicht, ob er schon zu deiner Zeit rumgelaufen ist, da gab es in der Stadt immer einen, der mit Schildern rumgelaufen ist. Und da waren ganz komische Zahlenspekulationen drauf. Irgendwelche mysteriösen Sachen, die er da drauf geschrieben hat. Kein Mensch hat verstanden, was er wollte. Aber er lief regelmäßig mit diesen Schildern durch die Stadt und alle Menschen kannten ihn. Und alle Menschen sind ihm aus dem Weg gegangen, weil keiner mit ihm zu tun haben wollte. Wir schließen sehr oft von dem Äußeren auf das Innere eines Menschen und gehen dann Menschen aus dem Weg. Und Johannes war so einer, der durch sein Auftreten Aufsehen erregt hat, wo die Menschen sich ein Bild von ihm gemacht haben. Aber er war auch einer, der Auseinandersetzungen nicht aus dem Weg gegangen ist, der sein Leben konsequent gelebt hat, auch seine Überzeugungen konsequent gelebt hat. Und das hat ihm am Ende auch das Leben gekostet. Er hat sich zum Beispiel mit den Großen und Mächtigen seiner Zeit angelegt. Hat dem König Herodes hatte vorgehalten, dass er illegitim mit der Frau seines Bruders zusammenlebt, mit Herodia. Das war nicht in Ordnung. Aber jeder hat das dem König durchgehen lassen, weil der König ist der König, der darf machen, was er will. Aber Johannes der Täufer hat das angeprangert, öffentlich. Und ist dafür ins Gefängnis gekommen und hat seinen Kopf dafür verloren. Er hat sein Leben konsequent gelebt. Auch seine Überzeugung. Er hat auch dem Volk nicht immer das gesagt, was sie unbedingt hören wollten. Und ich lese mal einen Auszug vor aus dem Lukas-Evangelium, wo wir das sehen, was er da predigt. Und ich sage euch, wenn ihr als Religionsführer groß und berühmt werden wolltet, dann solltet ihr euch nicht Johannes den Täufer zum Vorbild nehmen. Da lesen wir, das Volk zog in Scharen zu ihm hinaus, um sich von ihm taufen zu lassen. Er sagte zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gelehrt, dass ihr dem kommenden Gericht entrinnen könnt? Bringt Früchte hervor, die eure Umkehr zeigen und fangt nicht an zu sagen, wir haben ja Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann aus diesen Steinen Kinder Abrahams machen. Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der keine gute Frucht hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Das ist doch mal ein Einstieg. Da kommen die Leute und wollen sich taufen lassen und er donnert ihnen, ihr Schlangenbrut, wieso kommt ihr eigentlich hierher zu mir? Was erwartet ihr euch? Der möchte nicht einfach nur Leute um sich scharen, sondern er hat eine Botschaft, die er vermitteln möchte und er hat keine Probleme damit, den Leuten da auch vor den Kopf zu stoßen. Natürlich ist das alles nicht, was wir in seinem Leben sehen, nicht eins zu eins übertragbar auf uns heute. Johannes der Täufer war der letzte Prophet im Sinne des Alten Testaments. Von Gott aufgerufen dazu, sein Volk zur Umkehr zu führen. Er war der Abschluss einer Reihe von Propheten. Und er hatte einen besonderen Auftrag an sein Volk, es zu Gott zurückzuführen. Er ist der letzte dieser Propheten. Und der größte dieser Propheten wird gesagt, weil er den gesehen hat, von dem alle anderen Propheten nur gehört haben, dass er kommen wird. Er durfte Jesus sehen. Aber wenn wir zum Beispiel in das Leben von Jesus hineinschauen, sehen wir auch bei ihm, dass er unbequeme Wahrheiten offen ausgesprochen hat. Und dass er auch er nicht immer den Menschen gesagt hat, was sie hören wollten, sondern das, was sie hören mussten. Aber immer auch in Liebe. Immer auch mit einer richtigen Haltung. Auch mit der richtigen Motivation. Und darauf kommt es vor allem an. Und das, was wir lernen können für uns, ist, dass wir mutig unseren Glauben leben. Mutig zu dem stehen, wovon wir überzeugt sind. Auch zu unseren ethischen Überzeugungen. Wie wir über Ehe und Familie denken. Wie wir über Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit denken. Über all diese Themen, die in unserer Zeit gar nicht mehr so selbstverständlich sind. Und dass wir auch dort bereit sind, Gegenwind zu ertragen, wenn das in unsere Zeit nicht mehr hineinpasst. Aber dass wir es auch immer mit der richtigen Motivation tun. Auch wie wir miteinander umgehen. Auch wenn wir offen und ehrlich miteinander umgehen, da wo wir sehen, dass der andere vielleicht auch ungesunde Wege einschlägt. Dass wir das ansprechen. Dass wir uns die Erlaubnis dazu geben, untereinander offen und ehrlich miteinander umzugehen. Aber dass wir es immer mit Liebe tun. Und nicht um den anderen niedrig zu halten, sondern um ihm wie Johannes und wie Jesus einen Ausweg zu zeigen. Einen besseren, einen größeren Weg, der zurückführt zu Gott, der zurückführt zu etwas, was gesund ist. Das ist konsequente Nachfolge, die Johannes vorgelebt hat. Offen und mit Wahrheit miteinander umgehen und ohne von der einen oder von der anderen Seite vom Pferd zu fallen. Ohne zu wenig zu sagen und ohne es zu hart zu sagen. Nur dann ist Veränderung in unserem Leben möglich. Nur dann können wir geistlich vorangehen. Das ist das eine, was wir von ihm lernen. Das andere ist, lebe konsequent deinen Auftrag. Das ist eng verbunden mit dem ersten Thema. Aus dieser Nachfolge folgt auch der Umgang mit unserem Auftrag. Johannes der Täufer hat natürlich einen großen Vorteil. Sein Auftrag wurde schon 400 Jahre vor seiner Geburt in der Bibel aufgezeichnet, und zwar im Buch Micha. Das ist einer der kleinen Propheten. Und die kleinen Propheten, das ist immer schwer aufzuschlagen, da gibt es so viele von denen, und die sind so klein, dass man schnell drüber blättert. Aber in Micha 3, Vers 1 finden wir den Auftrag für Johannes den Täufer. Nicht Micha, sondern Maleachi. Das war jetzt, da habe ich falsch geguckt. Jetzt muss ich Maleachi finden. Das ist der letzte der kleinen Propheten. Das ist natürlich ein kleiner Vorteil. Er kommt direkt von Matthäus. Und da wird vorhergesagt, seht, ich sende meinen Boten. Er soll den Weg für mich bahnen. Dann kommt plötzlich zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Seht, er kommt, spricht der Herr der Heere. Diese Aussage aus Maleachi wird direkt auf Johannes bezogen. Dass er Gott selbst die Bahn ebnen soll. Dass er Wegbereiter sein soll für den Gott, der zu seinem Tempel kommt. Und Jesus ist ja dieser Gott, der in den Tempel gekommen ist, um den Tempel wieder für seinen Vater vorzubereiten. Aber er hatte auch noch einen zweiten Auftrag. Und auch von dem lesen wir wieder im Lukas-Evangelium. Da finden wir ganz viel über Johannes den Täufer. Und zwar in Lukas 1, die Verse 14 bis 17. Große Freude wird dich erfüllen. Und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und andere berauschende Getränke wird er nicht trinken. Und schon im Mutterleib wird er vom Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, bekehren. Er wird mit dem Geist und mit der Kraft des Elia, dem Herrn, vorangehen, um das Herz der Väter wieder den Kindern zuzuwenden und die Ungehorsamen zur Gerechtigkeit zu führen und so das Volk für den Herrn bereit zu machen. Also das ist dieser zweite Auftrag. Die zusammengehören, den Weg für Gott bereiten, indem er die Menschen zu Gott zurückführen wird, indem er die Herzen öffnet für das, was sie in ihrem Leben brauchen, nämlich einen Blick auf Gott. Und der Aufruf zur Umkehr war damals wie heute schwierig. Das war keine einfache Botschaft, eben wie wir am Anfang gehört haben. Keine Nachricht, die man gerne gehört hat. Aber Johannes kannte seinen Auftrag. Johannes wusste, was er tun sollte, und dadurch hatte er Kraft, diesen Auftrag umzusetzen. Hatte Kraft, in die Öffentlichkeit zu gehen und den Menschen das zu sagen, was er zu sagen hatte. Aber wir sehen in seinem Leben auch, dass er an bestimmten Stellen seines Lebens Zweifel hatte. Er landete im Gefängnis, wie ich erwähnt hatte. Und im Gefängnis hörte er über Jesus. Und er kriegt mit, dieser Jesus predigt und er heilt und er wandert herum. Aber er hatte gedacht, Jesus wird das Schwert ergreifen vielleicht. Oder er wird eine Revolution starten, um das Volk von den Römern zu befreien, und nichts davon geschieht. Jetzt hat Johannes Zweifel. Habe ich mich getäuscht in diesem Jesus? Sein eigener Verwandter, sein Cousin. Habe ich mich getäuscht in Jesus, den ich habe getauft habe? Wo ich gesehen habe, dass Gott ihn doch beauftragt hat. Was ist da los? Und er schickt Boten zu Jesus. Und die fragen Jesus, bist du der, der kommen sollte? Da hören wir diesen Zweifel raus. Haben wir uns in dir getäuscht? Und Jesus zeigt nur auf das, was er tut und sagt, guck dir an, was passiert. Lahme gehen, Blinde sehen und das Königreich wird verkündet. Das ist das, wofür ich gekommen bin. Und das soll Johannes zeigen, du bist auf dem richtigen Weg gewesen, du hast dich nicht getäuscht. Deine Zweifel sind okay, aber lass dich von mir bestätigen in dem, was du getan hast. Und wie ist das manchmal in unserem Leben? Wenn wir unterwegs sind mit einer Beauftragung und meinen, wir wüssten, wohin der Weg führt. Es kann sein, dass unser Auftrag, wenn wir keine Zweifel haben, wenn wir nie zweifeln über das, was wir tun, wenn wir uns nie korrigieren lassen in dem, was wir tun, dass wir dann wie Lemminge über den Abgrund gehen. Einfach vorwärts, mutig voraus. Ich weiß, wohin es geht, bam, und dann wie von Navigationsgeräten manchmal geführt, plötzlich gegen die Mauer, weil man nicht drauf geguckt hat, ob das wirklich richtig ist, was da gesagt wird. Dann marschieren wir voran und das geht nicht gut aus. Weil wir nie bereit sind, darüber nachzudenken, ob der Weg, den wir gehen, richtig ist. Das ist nicht gesund. Das ist blind voran. Darum geht es nicht. Aber wenn wir in unserem Auftrag ohne Sicherheit unterwegs sind, wenn wir nie wissen, ob das, was wir tun, wirklich richtig ist, ob wir wirklich auf dem guten Weg unterwegs sind, ob wir uns nicht doch täuschen, wenn da ständig diese Zweifel sind, dann lähmt uns das. Dann hält uns das auf. Dann sind wir immer so wie Autofahrer mit dem Sicherheitsblick. Und das ist auch nicht gesund, sondern man muss auch gucken und dann mutig voran. Gucken und mutig voran. Und so ist das beides bei Johannes zu finden, eine gesunde Balance. Er kennt seinen Auftrag, er weiß, was er tun soll. Geht mutig voran. Aber an bestimmten Situationen seines Lebens wagt er auch einen Sicherheitsblick. Bin ich noch gut unterwegs? Ist alles noch richtig? Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Dann lässt er sich von Jesus her seinen Auftrag bestätigen und die Bestätigung auch geben, dass er auf dem richtigen Weg ist. Was ist unser Auftrag? Unser Auftrag, und die Adventszeit ist da auch eine schöne Erinnerung daran, unser Auftrag ist es, dass wir Adventskerzen sein sollen. Adventslichter in diese Dunkelheit hinein in dieser Welt. Lichter, die daran erinnern, dass Jesus da ist und dass Jesus in das Leben eines jeden Menschen kommen möchte. Das ist unser Auftrag. Wir sind Adventskerzen, Adventslichter in dieser Welt. Und unser Auftrag ist es, mutig über Jesus zu reden. Mutig zu zeigen, was Jesus in unserem Leben getan hat, wo wir ihn erlebt haben. Wir müssen nicht alle Menschen von allem überzeugen. Wir müssen nicht alle diejenigen sein, die mit viel Wissen und Kenntnissen die ganzen philosophischen Anfragen an den christlichen Glauben beantworten. Oder die naturwissenschaftlichen Anfragen. Das müssen wir alles gar nicht leisten. Das ist gar nicht unser Auftrag. Wer das kann, super. Wenn du das nicht kannst, musst du das nicht. Aber was wir sein dürfen, ist Zeugen. Hinweise auf das, was Gott in unserem Leben getan hat. Das können wir, kann jeder von uns. Wenn du Jesus in deinem Leben erlebt hast, kannst du davon erzählen und kannst Menschen darüber berichten. Das ist auch mit Blick auf Pro Christ, auch mit Blick auf das, was wir nächstes Jahr vorhaben, wenn wir Menschen einladen wollen, wenn wir ihnen über Jesus erzählen wollen, auch da diesen Druck rauszunehmen, dass wir nicht Übermenschliches leisten müssen, sondern nur erzählen müssen, auch wenn wir einladen, das, was Jesus in unserem Leben getan hat. Aber dass wir uns dann auch immer wieder von Jesus Korrektur und Bestätigung holen, die jeder von uns braucht. Dass wir wirklich Bestätigung darüber haben, dass wir auf einem guten, auf dem richtigen Weg unterwegs sind. Und das Letzte, was wir sehen bei Johannes, ist auch sehr interessant. Das hat mir sehr zum Nachdenken gegeben, als ich das erste Mal so bei ihm verstanden habe. Gestehe dir ein, wann es an der Zeit ist, aufzuhören. Gestehe dir ein, wann es an der Zeit ist, aufzuhören. Johannes hat kompromisslos gelebt in seinem Lebensstil, in seinem Auftrag, aber er hat auch kompromisslos seinen Auftrag zu Ende gehen sehen und gewusst, wann es Zeit ist, zur Seite zu treten, wann es Zeit ist, Platz zu machen, weil sein Auftrag erfüllt war, weil seine Aufgabe erledigt war. Und da müssen wir uns das mal nochmal vor Augen führen. Als Jesus aufgetreten ist, da war Johannes schon eine bedeutende religiöse Persönlichkeit. Und Jesus hat gerade erst angefangen. Johannes hatte das Zeug dazu, ein großer religiöser jüdischer Anführer zu sein. Menschen um sich zu scharen, eine religiöse Schule zu gründen. Er hatte das Zeug dazu, ein Fundament zu legen, dafür ein großer Religionsführer zu werden. Menschen sind ihm gefolgt. Das ist eine große Versuchung. Menschen um sich zu scharen, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Aber er hat dieser Versuchung nicht nachgegeben. Er hat gewusst, sein Auftrag war es nicht, gründe eine jüdische Sekte und werde berühmt. Sein Auftrag war es nicht, werde Religionsführer. Sein Auftrag war es, bereite den Weg für Gott selbst vor. Wegbereiter zu sein und nicht selbst Mittelpunkt und selbst Ankunft zu sein. Wegbereiter zu sein für den, der kommt. Und als sein Auftrag erfüllt war, machte er Platz und zog sich zurück. Und darüber lesen wir im Johannesevangelium in Kapitel 3, wo Menschen ihn danach genau fragen, wo sie merken, da ist mit Jesus, dieser Jesus, das, der nimmt immer mehr Nachfolger auf, immer mehr Jünger folgen ihm hinterher. Und die Leute fragen ihn. Sie gingen zu Johannes und sagten zu ihm, Rabbi, der Mann, der auf der anderen Seite des Jordans bei dir war und für den du Zeugnis abgelegt hast, der tauft jetzt und alle laufen zu ihm. Deine Anhänger laufen dir weg. Da musst du doch was tun. Johannes antwortete, kein Mensch kann sich etwas nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ihr selbst könnt mir bezeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Messias, sondern nur ein Gesandter, der ihm vorausgeht. Wer die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihn hört, freut sich über die Stimme des Bräutigams. Diese Freude ist nun für mich Wirklichkeit geworden. Er muss wachsen, ich aber muss kleiner werden. Was für eine Aussage. Was für eine Reife bei diesem Johannes. Er muss wachsen, ich muss kleiner werden. Ich bin nur Brautzeuge. Ich bin nicht Bräutigam. Ich bin nicht der, der kommen soll. Ich bin nur Wegbereiter. Die Kraft und den Mut zu haben, sich zurückzunehmen. Und wer mit Macht in Berührung kommt, weiß, welchen Einfluss Macht haben kann, welche Verführung das sein kann. Und davon sind wir nicht befreit, auch in Gemeinden nicht, in christlichen Werken nicht. Es gibt nicht eine Gemeinde und es gibt nicht ein christliches Werk, das von dem, der es gegründet hat, auch wieder zunichte gemacht worden ist, kaputt gemacht worden ist, weil diese Person, diese Gründerfigur nicht bereit gewesen ist, zur Seite zu treten, nicht bereit gewesen ist, Platz zu machen, nicht bereit gewesen ist, das Werk in die Hände eines anderen zu geben, zu erkennen, wann es Zeit ist, Schluss zu machen. Genauso auch in Politik und Wirtschaft. Unternehmen, die von Unternehmensgründern kaputt gemacht werden, weil sie nicht in der Lage sind, den Nachfolgern zu vertrauen und ihnen das in die Hand zu geben. Oder Politiker, die nicht bereit sind abzutreten, die an der Macht kleben. Und ich habe immer noch diese Elefantenrode mit Gerhard Schröder vor, das ist ja auch schon 13 Jahre her, Ewigkeiten ist das her. Aber ich habe das immer noch vor Augen, wie er da an dieser Macht klebt. Und wie wir das immer wieder auch erleben in anderen Ländern, vielleicht auch bei uns, wo Menschen nicht bereit sind aufzugeben. Wer aufbaut, macht oft leider auch kaputt, weil er nicht loslassen kann. Das hat aber auch Einfluss vielleicht in einen anderen Bereich, der vielleicht gar nicht in den ersten Sinn uns so vor Augen steht, wenn wir darüber nachdenken. Aber das kann auch zum Beispiel Einfluss darauf haben, wie wir als Eltern mit unseren Kindern umgehen. Die Bereitschaft, unsere Kinder loszulassen. Die Bereitschaft, sie in ihr eigenes Leben zu entlassen. Ihnen zuzutrauen, dass sie ihr Leben im Griff haben. ihnen zuzutrauen, dass sie eigene Entscheidungen treffen und auch die Konsequenzen dieser Entscheidungen selbst auslöffeln müssen. Viele Ehen scheitern daran, weil die Eltern es nicht schaffen, sich nicht einzumischen, weil sie versuchen, die Ehen ihrer Kinder nach den eigenen Vorstellungen zu prägen, sich einmischen und nicht loslassen können. Und wenn du vielleicht jung verheiratet bist und merkst, wie die Eltern in dein Leben hineingreifen, dann red mit ihnen darüber und mach ihnen klar, meine Ehe, meine Verantwortung. Und wenn du in der Situation bist, dass du Kinder hast, die jung verheiratet sind, dann denk darüber nach, was deine Rolle ist und was deine Rolle nicht ist und wo du dich auch zurückziehen musst und wo du bereit sein musst, loszulassen und zu erkennen, wann es an der Zeit ist, zur Seite zu treten und zu sagen, ich bin nicht mehr verantwortlich für dein Leben, sondern ich bin da als Ansprechpartner und Berater, aber das ist deine Verantwortung. Das ist etwas, was wir von Johannes lernen können, auch in dieser ganzen Konsequenz, in dieser ganzen Kompromisslosigkeit, dass wir uns eingestehen, wann es Zeit ist, loszulassen. Unseren Auftrag, unsere Aufgabe, unsere Verantwortung, unsere Fürsorge, wann es an der Zeit ist, aufzuhören. Und deshalb finde ich, Johannes ist ein unglaubliches Vorbild, auch für uns in dieser Adventszeit, dass wir das von ihm lernen können. Einen konsequenten Lebensstil in der Nachfolge, einen konsequenten Umgang mit unserem Auftrag, aber auch ein konsequentes Ende zu finden, wenn eine Zeit auch ihr Ende finden soll. Amen.